Back to the Future of AI. Eine Podcast-Zeitreise über künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft mit KI-Pionier Alexander Tam.
Heute bei uns im Studio Walburga Fröhlich. Sie ist eine echte Pionierin für verständliche Kommunikation und Geschäftsführerin und Gründerin von Capito. Gemeinsam mit ihrem Team konnte sie die Jury des European Innovation Accelerator von dem riesigen Potenzial ihrer KI-basierten Software überzeugen und erhielt ein millionenschweres Förderprogramm. So beförderte sie Capito in die Top-Liga Europas, innovativster Unternehmen. Außerdem wurde Walburga bereits mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem hat sie als bisher einzige Österreicherin 2018 den renommierten Women Innovator Award der Europäischen Kommission für Forschung und Innovation gewonnen. Willkommen, Walburga, bei Back to the Future of AI.
Ja, liebe Walburga, schön, dass du heute hier bist und ja, wirklich eine Ehre, ne, mit jemandem so toll wie dir heute sprechen zu können. Freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Ich finde es eine Ehre, dass du mich eingeladen hast. Freue mich, hier in München zu sein.
Super. Ja, wir hatten uns ja kurz kennengelernt, gell, auf dem tollen Event von der WKOÖ in Linz. Das war ja super cool und genau, deshalb schön, dass wir schon so zeitnah wieder sprechen. Und ich war total begeistert von deinem Produkt, was du gepitcht hast. Ehrlicherweise, ich kann es vorher noch gar nicht, wo wir auch über Bundesverband KI und Austrian AI vernetzt sind. Da geht es vor allen Dingen darum, dass du Sprachbarrieren aufhebst, ne? Und gerade jetzt im Zeitalter von GenAI und Large Language Modellen natürlich das super Thema, aber du machst es ja schon viel länger. Ne? Ja. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was macht deine Software und kurz einführen dazu.
Okay, ja. Also Capito gibt es wirklich schon viel länger. Also es gibt es schon seit 20 Jahren.
Wow.
Ja, und was wir tun ist eben, du hast schon gesagt, wir machen Sprache verständlicher, wir bauen diese Barrieren ab. Letztlich, indem wir kompliziert verfasste Texte in eine leichter verständliche Sprache vereinfachen. Wir übersetzen quasi kompliziertes Deutsch in einfaches Deutsch. Und das haben wir viele Jahre gemacht. Haben das Expertinnen und Experten gemacht, ausschließlich eben hochqualifizierte Menschen. Die haben das super gemacht, unsere Kunden waren auch zufrieden, aber ich nicht. Und ich war deshalb nicht zufrieden, weil das eigentlich alles, was wir gemacht haben, nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein war. Weil de facto, musst du dir das vorstellen, das sind Expertenleistung, das ist teuer, das ist aufwendig. Die Unternehmen haben sich ja gar nicht so viel leisten können, dass wir für sie vereinfachen, wie eigentlich notwendig wäre. Und deswegen habe ich schon immer wieder sozusagen gehofft und geschaut, wann es denn endlich Modelle gibt, mit denen man wirklich was anfangen kann. Und 2016, 2017 kamen dann eben so erstmals Transformer-Modelle, mit denen wir dann anfangen haben können, KI zu trainieren für unseren Use Case. Und da seitdem basteln wir. Also wir haben halt mit Machbarkeitsstudien begonnen, unsere Daten angeschaut, was wir damit machen können und Algorithmen entwickelt. Also das ist wirklich ein langer Prozess. Und ich muss auch sagen, unsere Kunden hat das lange überhaupt nicht interessiert. Eher im Gegenteil. Also immer wenn wir Kunden angesprochen haben und eben gesagt haben, also wir würden gerne dann auch diese Daten verwenden, um KI zu trainieren, hat das viel Motivationskunst gebraucht, ja, weil sie waren alle sehr skeptisch. Auch unsere Franchise-Partner waren natürlich sehr skeptisch. Und das hat sich jetzt natürlich mit, wie wir alle wissen, mit ChatGPT völlig gewandelt.
Wahnsinn. Ja. Gell? Man kämpft eigentlich so gegen Windmühlen und dann über Nacht gibt es 100 Millionen Nutzer von einer neuen Software und auf einmal steht man da und alle sagen, ja, wir haben schon immer an dich geglaubt und fanden es.
Genau.
Das heißt, vielleicht nochmal so zurück in die Zukunft beziehungsweise erstmal in die Vergangenheit gereist. Wie hat das denn dann für dich angefangen? Also hattest du dann schon immer so ein Faible für KI oder war das irgendwann einfach wirklich so, dass du von dem Produkt heraus dachtest, irgendwie muss es anders skalieren? Wie war so deine Reise im Daten- und KI-Zeitalter?
Also zweiteres, ich hatte überhaupt kein Faible für KI. Ich bin, also, aber ich bin eine, die immer höchste Qualität gerne haben möchte. Ja? Und es war eben klar, dass wir einfach immer nur ganz rudimentär skalieren können, so wie das ist. Auch andere Sprachen, das ist ein Riesenaufwand und so. Und das hat mich einfach extrem frustriert. Und es war dann halt sehr schnell klar, mit dieser Technologie, das ist der Gamechanger, ja, cool. Da geht was. Ja.
Und wie kamst du dann? Also gab es dann, hast du ein Paper gelesen oder warst du auf einer Konferenz oder wie war so der erste?
Der erste Zugang war tatsächlich eigentlich ein Workshop auf irgendeiner Tagung mit einem Professor aus Honolulu.
Echt?
Ja.
Geil.
Und der war wirklich, also der war sehr, sehr cool, war sehr inspirierend und hat halt natürlich auch technologisch viel gewusst. Und da waren wir eben 3 Tage bei dem und dann hatte ich, also da bin ich wirklich rausgegangen mit ersten Mockups, auch vom Design her, wie ich mir das vorstelle, wie wir cool. das ungefähr machen können. Aber dann war mein Latein zu Ende. Ich bin ja keine Technikerin. Und dann ging es darum, Leute zu finden, die das können, die gut sind und für diese Idee zu begeistern. Ja, das war ja auch nicht so einfach.
Ja, klar. Ja, ja, am Anfang gerade, also wir haben angefangen so 2008, glaube ich, mit so Textmining, ne? Noch im Automotive-Umfeld. Dann ging es darum, können wir aufgrund von Social Media, das war ja auch diese Social Media-Hype, und können wir dann auch Social Media-Fehler antizipieren, ne? Die in Foren diskutiert werden und können die irgendwie mappen auf die Fahrzeugstrukturen, auf die Fehlercode-Strukturen. Okay. Und das war auch immer ein sehr manueller Prozess. Ja. Ich habe irgendwas zum Panoramadach gesucht. Dann musste ich immer alles, was mit Panorama zu tun hatte, so nein, nein, also nicht das Bergpanorama und nicht das Panorama.
Ja, ja. Genau.
Das war halt ein sehr manueller Prozess und auch sehr, ja, schon sehr frickelig und sehr fleißorientiert. Wir haben dann irgendwann versucht, diese Projekte immer so ein bisschen zu vermeiden. Ne?
Ja.
Und dann kam ja eigentlich Vision eher so auf. Ne? Also da war man dann schon mit auch sehr komplexen Modellen unterwegs und konnte eigentlich das erste Mal so, weil ich habe auch als so mitunter gelernter Statistiker nie so an diese neuronalen Netzthemen so im industriellen Kontext geglaubt. Ne? Und dann dann kamen aber wirklich so die ersten Erfolge beim Thema Bilder und Audio, gab es dann schon so Spielereien. Also wie hat sich das dann für euch entwickelt vom ersten, ich sag mal, Mockup?
Es war dann tatsächlich am Anfang sehr frustrierend. Ja?
Okay,
also
wir
haben zum Teil eben mit unterschiedlichen Unis zusammengearbeitet. Und es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis wir sozusagen die gefunden haben, die da wirklich Spezialisten sind.
Wer war das dann?
Die oder? Universität Zürich, die Computerlinguistik dort. Und weil die hatten sich tatsächlich von sich aus auch auf dieses Thema Sprachvereinfachung mit KI konzentriert und fokussiert. Und die waren zu der damaligen Zeit dann tatsächlich in ganz Europa die Besten in dem Bereich. Hatten Benchmarking gemacht mit DeepL und so und sie waren einfach besser. Und das war dann schon mal also so ein erster Punkt. Es war gut und hatten dann Gott sei Dank eben auch in der Schweiz ein riesengroßes Forschungsprojekt bekommen, gemeinsam mit denen, wo eben ganz viele Schweizer Stakeholder auch drinnen sind. Swisstext, also da geht es dann eben um alle möglichen Arten von Barrierefreiheit mit KI im Bereich Kommunikation zu schaffen. Und das war dann für uns auch toll, weil wir dort auch die Rechenleistung gekriegt haben. Ja, weil alleine das, ja. Aber es war dann eben wirklich immer wieder frustrierend, wenn du dann halt arbeitest und dann schickst es wieder und dann wartest wieder, weil 3 Wochen rechnet das Zeug dann, bis das wieder da ist, bis du wieder was hast.
Waren es dann so High-Performance-Computer?
Genau.
Okay.
Die hatten sie dort, ja. Okay. Und da hatten wir eben Zugang, weil es geht ja auch darum, dass du das halbwegs kosteneffizient machst, ja. Und so war das halt immer wieder auch wirklich mal da, mal dort sehr frustrierend, ja. Bis wir dann halt endlich ein Transformer-Modell gefunden haben, mit dem wir schon ein Stück weitergekommen sind. Und parallel dazu ging es ja eben immer darum, was können wir alles aus unseren Daten dann auch wirklich rausholen, ja. Und wie können wir auch den Human Feedback Loop gut aufsetzen, dass der einfach wirklich auch für die Zukunft super funktioniert. Und viel haben wir uns natürlich auch damit beschäftigt, wie eigentlich das Design eines solchen Tools sein muss, ja, damit es nicht diskriminierend ist, damit es wirklich auch KI als Werkzeug begriffen wird von den Menschen. Also das sind einfach so viele Themen, auch wie du die Infrastruktur aufbaust. Ja. Also es geht eben genau nicht darum, sozusagen quick and dirty schnell mal was hinzuschmeißen, sondern was zu haben, mit dem auch Governments wirklich arbeiten können, ja. Und das war jetzt tatsächlich viele Jahre harte Arbeit. Ja. Und insofern passt das mit ChatGPT gut, weil wir waren vorher eh noch nicht so weit.
Ja. Ah ja, stimmt, genau. Wenn es war auch, das Timing hat auch dann gut gepasst.
Genau.
Ne? Das heißt aber, unser großes, also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was die Software genau macht und warum die Welt es braucht.
Ja.
Ja, genau.
Okay, also was die Software macht, sie vereinfacht automatisiert einen komplizierten Text.
Ja.
Und du kannst sie in Word benutzen, in Outlook, in deinem Content-Management-System, wurscht. Also überall, wo Menschen schreiben, kannst du diese Software benutzen.
Als so als Add-in, API oder so? Oder
auch
so.
Als Add-in. Also du kannst, okay, sobald du ein Abo registrierst, sobald du dich registrierst, kannst du einfach als Word-Add-in, als Browser-Add-on, mhm, das dir alles runterladen und hast es in deiner Struktur.
Cool.
Also es ist gedacht für Menschen, die schreiben. Und zwar überall dort, wo sie schreiben. Ja, und es geht eben darum, dass wir mittlerweile wissen, dass die Hälfte der Bevölkerung eigentlich das nicht mehr lesen und verstehen kann, was Behörden und Unternehmen so schreiben.
Das ist doch krass, oder?
Ja, und das liegt aber nicht daran, dass die Hälfte der Bevölkerung dümmer geworden ist, sondern dass wir immer komplizierter schreiben. Also wir schreiben viel komplizierter als früher. Wir benutzen viel mehr Fachbegriffe, wir schreiben viel kompakter, wir haben noch viel stärker, glauben wir, dass unser Status damit zu tun hat, dass wir möglichst elaboriert schreiben. Und das Gegenteil ist aber eigentlich der Fall. Wenn die Menschen nicht verstehen, wenden sie sich ab und verlieren das Vertrauen. Und das spüren jetzt alle. Das spüren die Unternehmen, dass die Belegschaft nicht versteht, was sie ihnen kommunizieren, mhm, und auch in einer gewissen Weise nicht mehr committed ist, ja? Weil einfach auch in unserer Welt, in unserer Gesellschaft alles diverser wird. Ja? Wir können einfach nicht mehr davon ausgehen, dass alle die gleiche Sprache sprechen. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle die gleichen kulturellen Hintergrund haben. Wir müssen einfach anders kommunizieren. Und das heißt,
die Spezifizität wird auch größer, oder?
Genau.
Also, ja. Und jeder ist in seiner Bubble. Es ist jeder ja uns KI-Menschen ja auch so. Man hat schon so Begriffe, die man auch im Privatleben verwendet. Ne? Und auch die Familie hat sich schon darauf eingestellt, so langsam. Ne? Also, ja. Entschuldigung, wenn ich unterbreche.
Ja. Nein, überhaupt nicht. Du sagst es. Also, wir werden immer fachlicher in unserer Bubble, ja. Und wer nicht in der Bubble ist, versteht Bahnhof. Ja? Und Unternehmen spüren es, wir spüren es in der Behördenkommunikation. Also nahezu kein Mensch kann tatsächlich Behördenbriefe wirklich auf Anhieb verstehen. Also auch da. Und wir spüren es demokratiepolitisch. Ja? Wir spüren es einfach, dass die Menschen sich nicht mehr abgeholt fühlen. Und das das ist sozusagen unser Thema, dass wir dafür eine Lösung anbieten, weil die KI hilft dir und dir und dir ganz easy. Ja? Also du schreibst dein E-Mail und sie läuft neben mit. Sie gibt dir sofort einen Hinweis und sagt, hey, hier hast du einen Schachtelsatz oder hier hast du jetzt Begriffe, die kennt kein Mensch. Ja? Oder hier verwendest du unnötigerweise das Passiv. Kannst du selber ausbessern oder kannst sagen, machst du bitte für mich, ja?
Das ist interessant, weil ich weiß noch selber in der Schule noch, da war es immer so, man durfte nicht die gleichen Satzanfänge verwenden und dann hat man irgendwann angefangen, halt diese Schachtelsätze zu bauen, genau, und möglichst schöne Konjunktionen zu verwenden.
Genau.
Na, und als ich dann auch irgendwann mal gelernt habe, hey, du musst kurze Sätze machen, sieben Wörter oder so, also ich war so, aber das wird doch meinem akademischen Stand ja gar nicht gerecht, oder?
Genau, also, genau. Und auch eben also solche Sachen wie Subjekt, Objekt und Prädikatprinzip umdrehen, damit es möglichst gehoben klingt und so. Yeah. Das ist ja alles schön, ja. Und darfst du ja ruhig. Du musst dir nur klar sein, am Abend, wenn am Abend dein Mitarbeiter das Mail liest, was du so geschrieben hast, macht das zu und sagt, ist mir jetzt zu heavy, ja, weil es einfach zu viel ist. Wir sind in einer Gesellschaft, wir kriegen so viel Information, so viel fachliche Information und das ist anstrengend.
Das ist das Nächste, ne? Du hast ja auch nicht mehr irgendwie eine Stunde Zeit, jetzt so eine E-Mail zu lesen, zu interpretieren, sondern ja.
Das ist, also uns geht es um Gebrauchsinformation, um Information, wo es darum geht, dass der Empfänger, die Empfängerin sofort erfasst, okay, was ist das Wissen, das da drinnen ist, also was ist die Botschaft, die ich da kriege? Was ist der Call to Action, wenn es einen gibt? Ja? Ja. Was habe ich zu tun oder soll ich tun oder was habe ich zu entscheiden? Das ist es, was ich brauche. Ja? Und das muss jetzt nicht mit Schnörkel und allem Möglichen kommen.
Ich muss gerade echt so lachen, weil auch beim Thema Präsentation, ich gebe ja auch bei uns, bis vor kurzem habe ich auch noch die Präsentationsschulungen gegeben, weil ich da auch gemeint habe, klar, wir sind Techniker, aber wir müssen auch unsere Inhalte vermitteln können.
Genau.
Ne? Und dann so das amerikanische Results First Principle zum Beispiel, wo alle gesagt haben, ja, aber dann, ich kann doch nicht von Anfang an das Ergebnis bringen, ich muss doch einen Spannungsbogen aufbauen. Ne? So, nee, die Kunden wollen keine Spannung, die wollen wissen, um was es geht.
Ja.
Und zwar am Anfang, in der Mitte und am Ende.
Genau.
Ja. Aber das ist schon kulturell. Aber wie ist es, weil ich glaube, Albert Einstein hat es gesagt, oder? So komplex wie nötig und so einfach wie möglich.
Mhm.
Trotzdem hast du ja auch komplexe Sachverhalte. Ne? Also nicht alle Verträge sind ja, du hast das Beispiel mit dem Handyvertrag gebracht, was ich so toll fand auch. Nicht alle Verträge sind ja absichtlich komplex geschrieben, sondern man will ja auch noch so den letzten Spezialfall irgendwie subsumieren.
Ja.
Geht dann nicht was verloren in der Sprache?
Also
oder?
Das Ziel ist immer, dass nichts verloren geht, wenn es nicht verloren gehen soll. Ja? Weil einfache Sprache heißt nicht unbedingt populär, heißt auch nicht, dass ich was weglasse. Heißt einfach letztlich, dass ich eine Sprache wähle, wo ich die Inhalte gut strukturiere, wo ich sie ein Anfang und ein Ende und eine Mitte habe, ja, und auch den Menschen beim Lesen die Möglichkeit gibt, für sich im Kopf einfach immer wieder quasi den Punkt zu machen, ja, weil letztlich, wenn du so einen Handyvertrag hast und sowas liest, dann liest du so einen Satz, der ist ein Satz, ist so ein riesen Absatz, und im Kopf musst du jetzt die logischen Punkte machen, sonst kannst du es ja gar nicht lesen.
Ja, genau.
Ja? Und nichts anderes tut die KI eigentlich, dass sie dir diese Punkte macht, ja? Dass du es nicht für dich machen musst, sondern dass sie es für dich macht. Und leider, das wissen wir schon aus unserer 20-jährigen Expertinnenarbeit, es ist oft so, dass auch in diesen hochkomplexen Texten widersprüchliche Informationen sind oder eben auch Dinge eigentlich keinen Sinn ergeben. Ja? Und das ist eben ein zweiter Punkt, dass die KI das einfach dann auch sehr schnell aufdeckt. Sie vereinfacht das und dann sehe ich aber, hey, hier stimmt doch was nicht. Mhm. Ja? Und meistens hat es damit zu tun, dass es im Original schon nicht gestimmt hat. Ja?
Das ist doch auch so. Ich habe oft das Gefühl, auch so gerade, also in der Statistikstudium hatte ich das auch, dass so, dass auch man sich weniger angreifbar macht. So ein bisschen wie damals die Kleriker, oder? Die immer auf Latein geredet haben und jeder so, ne? Hauptsache das Volk versteht es nicht.
Genau.
Ist das so ein Thema auch? Oder?
Es ist sicher ein Thema, und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die tun sich wirklich, wirklich schwer damit, sich vorzustellen, dass ihr Text auch vereinfacht wird, weil sie dann also wirklich das Gefühl haben, dann geht der Respekt verloren oder ihre Autorität verloren. Und ich kann den Menschen immer nur sagen, lest die Studien, die es dazu gibt. Ja? Und es gibt immer wieder Studien. Die letzte war eine in den USA. Da wurden die 30 größten börsennotierten Unternehmen, deren Reports analysiert. Mhm. Und selbst die Investoren, also die jetzt nicht, die professionellen Investoren sind ja jetzt keine, also gehen wir mal davon aus, die können lesen, ja. Haben, je komplizierter der Report war, umso niedriger war der Vertrauensindex gegenüber diesem Unternehmen. Ja?
Ach, krass.
Also Menschen verlieren sofort das Vertrauen, wenn sie einem Text begegnen, den sie nicht verstehen.
Hm. Und eigentlich logisch, ne?
Es ist logisch. Hm. Ich verstehe das nicht. Ich kann dir daher auch nicht vertrauen. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Ja? Hm. Und damit bleibst du für mich eben kein Absender irgendeiner Information, mit der ich was anfange. Es ist logisch. Und wir sind aber so getrimmt auf diese Selbstoffenbarung beim Schreiben. Also ich bin so toll, weil ich so schön geschrieben habe, dass es uns so wurscht ist, ob das verstanden wird.
Und der andere sagt dann auch nicht, dass er es nicht versteht, weil das wäre ja unangenehm.
Ist tabu.
Ja,
tabu.
Zu sagen so, Entschuldigung, ich habe es immer noch nicht verstanden.
Genau.
Dann denkt man, man wird gechallenged oder ja, spannend. Aber sag mal, das heißt, eigentlich kamst du ja wirklich aus dem Thema Barrierefreiheit, sage ich mal, und dann hast du gemerkt, dass
betrifft viele.
Dass die Hälfte eigentlich, also ich habe, also meine erste Reaktion war auch zuerst, ja, okay, spannend, aber jetzt nichts für mich.
Ja.
Ne? Also ich bin ehrlich.
Ja.
Ja. Und dann hast du das Beispiel gemacht mit dem Handyvertrag und ich so, ja, okay. Wann genau wird jetzt welche Gebühr fällig und wie genau kann ich kündigen und wie ist es im Ausland? Und dann habe ich es erst kapiert. Und ich meine, trotzdem packt er dann ja den vertraglichen, also das wird ja nicht weggeworfen,
genau.
Ne? Sondern das bleibt ja dann trotzdem,
Als erhalten.
Ja, als Anhang.
Genau. Also wir sagen ja auch nicht, dass das weg soll. Ja? Also es hat seinen Sinn, warum rechtliche Verträge in der Sprache sind. Aber eben, wenn du als User damit nichts anfangen kannst, dann brauchst du eine zweite Version, die eben in einer User-Sprache geschrieben ist, eben quasi Otto und Olga Normalverbraucher für das Thema. Ja.
Und dann kannst du ja schauen, wo genau der Passus im Detail
so ist
wenn du erstmal weißt, wo du eigentlich suchen musst, oder?
Und genau das machen die Leute, ja. Also sie sehen, die leichter verständlichen Versionen sind ja wie eine Rampe zum Inhalt, ja. Weil de facto gehst halt rein, dann verstehst du es und dann verstehst du auch das Original viel besser, weil du jetzt ungefähr weißt oder weil du weißt, worum geht's da. Und dann kannst du tatsächlich, so kannst du auch Wissen aufbauen. Ja? Es ist eben auch, viele unserer Kunden benutzen die KI für alles, wo es ums Lernen geht. Schulungsunterlagen für die Lehrlinge oder eben auch in den Schulen die Lehrerinnen und Lehrer benutzen, weil das einfach in den diversen Klassen unterschiedliche Kinder extrem hilft, dass die sehr, sehr schnell ihre Lesekompetenzen verbessern und ihr Wissen aufbauen können, weil sie eben eine Sprache vorfinden, die nicht zu schwierig ist für sie, sondern eben den richtigen Level.
Ja. Und dann können sie ja schneller sich nach vorne bewegen. Genau. Und die haben nicht diese Frustrationsmomente wie bei den Videospielen, die sich automatisch anpassen und mir dann immer noch ein Herzchen extra geben, wenn ich irgendwie gerade verloren habe. Okay, das ist echt cool. Aber der große, sag ich mal, der große USP ist ja auch, dass du durch die 20-jährige Arbeit ohne KI erstmal überhaupt die gelabelten Sätze hattest, oder? Genau. Weil es gibt ja keine hinreichende Datenbank für einfache Sprache, oder? Wie kamst du eigentlich zu den Trainingsdaten, ist meine Frage.
Ja, genau.
Einfache Fragen.
Daten sind das neue Öl, ne? Also, und das war ja auch, also in unserem Fall war wirklich, also so wenn man zurückschaut, denkt man, okay, manche Entscheidungen haben wir richtig getroffen, ohne eigentlich zu wissen, was das am Ende für eine Auswirkung hat. Also wir haben schon ganz zu Beginn unserer Arbeit gesagt, wir wollen einen sehr klaren Qualitätsstandard, der auch geprüft wird. Ja, und haben von Anfang an begonnen, wirklich einen Kriterienkatalog zu entwickeln, was macht Texte leichter verständlich und schwerer, und haben uns da wirklich gemüht, auch diese Kriterien messbar zu machen. Also sprich, das ist schon mal so ein Faktor, den du brauchst, wenn das irgendwann mal ein Algorithmus werden soll, dann kann es nicht so sein, naja, vielleicht oder auch nicht, je nachdem, wie der Wind weht. Ja, also dann brauchst du ein klares Kriterium. Und wir haben auch sehr früh begonnen, dass wir ein Qualitätssicherungsverfahren hatten. Also das heißt, wir haben zum Beispiel, wenn wir einen Text vereinfacht haben, haben wir gesagt, naja, wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen, aber ob das wirklich verständlich ist, das wissen wir erst, wenn wir es von den Zielgruppen prüfen lassen. Yeah. Da haben wir immer in unserem Verfahren diese Zielgruppenprüfung drinnen gehabt. Das war Teil unserer Value Chain, also es war einfach Teil unseres Prozesses. Der Kunde hat das auch bezahlt und hat dafür ein Zertifikat bekommen. Er hatte damit auch die Sicherheit bekommen, das ist testet worden, das versteht da jeder. Und somit hatten wir mal grundsätzlich sehr hochqualitative Daten. Ja? Und wir haben skaliert über ein Franchise-Netzwerk, also wir haben Franchise-Partner im Dachraum überall aufgebaut und haben jetzt auch dafür gesorgt, dass alle diese Partner mit dem gleichen Qualitätsstandard arbeiten.
Was machen die dann? Oder was,
die übersetzen auch. Die sind eben vor Ort und vereinfachen dann für Kunden in ihrer Region.
Okay, nach euren Richtlinien und mit der Brand
mit
sozusagen.
Mit der Brand, mit der Brand Capito, mit den Kriterien, die wir haben, und eben auch mit diesem Prozess.
Sind dann so wie Freiberufler dann quasi,
das
oder?
Sind eigentlich, meistens sind sogar richtige kleine Unternehmen. Ja?
Ach echt, okay. Ja. Wie viele gibt es da jetzt?
17.
Wow, ist ja auch cool.
Ja, also das sind zwei in der Schweiz und 4 in Österreich und der Rest ist in Deutschland. Genau, und dadurch, dass eben hier, und das sind insgesamt, das sind das 130 Leute, ja, die eben Texte vereinfachen und machen im Jahr etwa 600 Kundenprojekte.
Super.
Seit 20 Jahren. Und das sind unsere Daten.
Da kommt
Daten.
Was zusammen. Ja. Und das wird alles in einer zentralen Datenbank.
Genau.
Aber haben die jetzt nicht Angst, dass sie jetzt nicht mehr so gebraucht werden?
Natürlich hatten sie Angst, ja. Und das war ja so ein Teil, dass die sich auch nicht vorstellen konnten, was der Sinn der Sache ist, ja. Aber ich glaube, es wird jetzt immer klarer, dass wir sagen, also das, was unsere Expertinnen und Experten können und machen, das wird auch in Zukunft gebraucht. Mhm. Ja, weil eben einen wirklich haarigen juristischen Text wird kein Unternehmen nur von einer KI vereinfacht im Moment rauswerfen. Ja. Da brauchst du immer wieder auch mal Experten, die dann helfen, dass man das wirklich sauber hinkriegt. Ja.
So Human-in-the-Loop-Prinzip.
Genau. Ja. Aber es gibt eben auch wirklich spannende Kundenprojekte, wo man sagt, da geht es nicht nur ums Vereinfachen, da geht es auch wirklich ums Reorganisieren einer Kommunikation und Beratung dazu. Also wie kommuniziere ich überhaupt effektiv mit einer Belegschaft, die so divers ist, mit 30 Nationen etc. etc. Und das ist dann etwas, was unsere Expertinnen und Experten weiterhin machen.
Wir müssen unbedingt reden. Ich habe einen Verlag, mit dem wir gerade arbeiten, und auch generell, was mir da noch kommt, das ist ja auch nicht nur barrierefrei, sondern man kann ja auch sagen, wir haben so eine CI ne, so eine CI-Sprache.
Ja,
wir sagen halt gewisse Verben nicht und andere schon. Ja, ja.
Das Corporate Wording machen wir immer mit, wenn das eben gewünscht wird. Genau. Und was die KI aber macht, das ist quasi diese Day-to-Day-Communication verständlicher zu machen. Ja? Also das ist eben gedacht dafür, auch für die Laien und Laieninnen, ja? Also dass du einfach, dass jeder HR-Manager einfach weiß, okay, jedes Mail, was rausgeht oder jede Mitarbeiterinformation, was wir machen, lasse ich halt mit der KI einfach sozusagen nochmal qualitativ in eine einfache Form bringen. Oder jeder Sachbearbeiter, stell dir vor, jeder Sachbearbeiter, wenn du irgendeine Kundenbeschwerde hast, kann dir das verständlich zurückschreiben.
Ja, das ist echt super.
Jeder Behördenmitarbeiter. Und das nimmt unseren Experten keine Arbeit weg, ja, weil das war ja sowieso nie Auftrag bei uns, ja, das Mail vom Behördenmitarbeiter an den Bürger. Ja.
Das ist echt spannend. Ja. Also ich meine, wir haben das auch, wenn die Firma größer wird und dann ist oft so die Frage auch bei uns, ja, was ist eigentlich genau die Strategie? Ja, das habe ich doch erklärt. Ja.
Genau.
Also von daher, das ist wirklich super spannend.
Immer. Das ist der erste Hinweis. Ja. Also wenn du keine Reaktionen kriegst, ja, also wenn alles mucksmäuschen still ist, dann ist möglicherweise, hat niemand verstanden und will sich nicht outen. Oder eben so, wie du sagst, habe ich doch gerade erklärt, habe ich euch doch geschrieben oder habe ich doch in meiner Rede euch zur Nation quasi ja gesagt. Und dann nachher merke ich, die stellen mir Fragen, die haben nichts verstanden.
Ja, oder auch die Menge. Und wenn man, ja, spannend, okay. Also das ist cool. Also das müssen wir auch mal pilotieren. Gibt es da so eine, wie wird man ein Kunde, wie funktioniert das?
Du kannst einfach ganz normal mal bei ein paar Leute in deinem Unternehmen sagen, registriert euch das und testet es. Es geht 14 Tage, könnt es kostenlos testen, rauf und runter, könnt reinwerfen, was euch unterkommt. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr mit dem normalen Abo-System zurechtkommt. Mhm. Es gibt einfach Software as a Service als Abo mit Zeichenanzahl. Und wenn ihr sagt, nee, wir wollen lieber wirklich eine API mit Corporate Wording und so weiter, dann gibt es eine Kontaktadresse, die API könnt ihr selber, alles dokumentiert könnt ihr euch runterholen, braucht ihr uns gar nicht, und wenn ihr irgendwas wünscht, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden.
Da gibt es lokale Partner und ja, das ist eigentlich schon genial gelöst. Wo vielleicht jetzt, wenn wir so mal aus der Vergangenheit gereist sind in die Gegenwart, ja, jetzt seid nicht als Non-Profit gestartet, aber so als Social Entrepreneurship. Wie war denn da deine Vision? Ich meine, wenn es nur ums Geld gegangen wäre, die ersten wahrscheinlich 15 Jahre oder so, wer weiß, ob du es dann gemacht hättest, oder aber da ist auf jeden Fall auch Passion dahinter.
Ja.
Kannst du das mal so ein bisschen beleuchten, auch vor dem ganzen Hintergrund, was wir gerade mit OpenAI erleben?
Genau, ja. Also natürlich, also eben, wir haben als gemeinnützige Organisation gestartet und wir haben immer noch die Schwester, die gemeinnützige Schwester. Und die Passion, also sozusagen, ich habe Behinderung immer als ein Menschenrechtsthema gesehen. Ja? Also weil Behinderung ist etwas, was einem Menschen passiert, im Sinne von, wir behindern Menschen. Ja? Also wir, wenn wir Treppen bauen, behindern wir Menschen, die im Rollstuhl sind. Ja? Und wenn wir in meinem Fall Informationen kompliziert schreiben, dann behindern wir eben Menschen, die sich schwer tun beim Lesen, ja, oder die eben eine kognitive Beeinträchtigung haben. Und ich habe eben sehr, sehr früh gesehen, was eigentlich möglich ist, ja, wenn wir das nicht tun. Ganz egal, also wenn wir Barrieren eben abbauen. Und für mich war das dann einfach extrem schlimm mitzusehen, wie stark Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in ihrer Lebensführung eingeschränkt werden und ihr ganzes Leben wie Kinder behandelt werden. Und wie viel davon einfach nur deshalb ist, weil wir ihnen vorenthalten, dass sie Wissen erwerben können und Informationen bekommen können, wo sie dann eben selber eine Entscheidung treffen können, was sie verstehen. Ja? Und ich habe dann einmal mit einer Gruppe zusammengearbeitet, so einer Interessensvertretung in London, People First. Und da hat der Chairman, hatte Behinderung, und der hat gesagt, wir können alles lernen. Wir brauchen nur die richtigen Hilfsmittel und unser Tempo. Also sprich, nicht zu schnell und gute Hilfsmittel. Und für uns war das so, das wollen wir machen. Wir wollen einfach diese richtigen Hilfsmittel in die Welt bringen. Und es war ganz klar, der Schlüssel ist Information verstehen. Und es war dann sehr, sehr schnell. Also wir haben dann eben so begonnen und gesagt, also unser Ziel ist eben, dass eben behinderte Menschen hier Zugang bekommen und haben das eben zu entwickeln begonnen. Und das hat überhaupt nicht lang gedauert. Dann sind erste Unternehmen zu uns gekommen und haben gesagt, das, was ihr da macht, das brauchen wir auch. Mhm. Wir haben zwar gar keine behinderten Leute bei uns, aber wir merken, unsere Mitarbeiter verstehen uns nicht. Mhm. Könnt ihr das nicht für uns auch machen? Halt ein bisschen abgewandelt.
Ja, ja.
Und dann haben wir gesagt, ja, das ist jetzt das Business. Ja.
Ach, krass.
Ja, mhm. und haben dann eben gesagt, natürlich können wir das, wir wissen jetzt schon ganz viel über Verstehen. Und dann haben wir eben so ein Stufenmodell entwickelt. Wir vereinfachen ja in 3 Stufen, sodass für jeden was dabei ist. Mhm. Ja. Und mit dem Moment, wo eben Unternehmen dann als Kunden an uns herangetreten sind, haben wir eben auch von den Kunden gelernt, von den Unternehmen gelernt, wie das aussehen kann. Und es wurde dann eben immer deutlicher, dass hier wirklich Impact mit Business zusammenwächst, mhm. weil dieses Thema Verstehen mittlerweile gesellschaftliche Ungleichheit so stark befeuert. Ja? Also wenn die Menschen die Nachrichten nicht verstehen, wenn sie Politikerinnen und Politiker nicht verstehen, wenn sie Wissenschaftler nicht verstehen, wenn sie nicht verstehen, was da in der Pandemie eigentlich wirklich passiert, mhm. dann haben Verschwörungstheorien einfach gute Chancen. Dann sind die in einem super Nährboden. Ja,
ja, und dann kommen natürlich so die Populisten,
genau.
ne, die dann einfach, oder Propagandisten sogar, genau. die dann das Verstehen, diese einfache Sprache. Ne?
Also, benutzen, um die Leute zu manipulieren.
Ja, ja, genau. genau. Und weil sie halt keine echte Alternative haben. Ja, okay, also das heißt, man schafft eigentlich dann nur so ein Vakuum, wo andere dann reinstoßen.
Genau.
Ja, ja, ich meine, das kann ich gut nachvollziehen.
Ja.
Also, ihr habt es dann einfach geschafft, sozusagen auch was unsere europäischen Werte sind mit der sozialen Marktwirtschaft, sage ich mal, aus diesem Purpose kommend, aber eben auch am Ende die Skalierung über das Geschäftsmodell zu machen. Ne?
Genau.
Sonst hätte die Franchise-Nehmer, die würden ja wahrscheinlich auch nicht alle nur...
Die müssen auch Geld verdienen.
Die müssen ja auch ihr Schnitzel
genau.
bezahlen sozusagen.
Genau, die müssen eben genauso Geld verdienen. Also wir waren da sicher, das war absolut spannend, weil den Markt gab es nicht und das Produkt gab es auch nicht. Diese Dienstleistung gab es nicht und... Vor 20 Jahren, also wenn wir erzählt haben auf irgendwelchen Business-Meetings, was wir machen, haben die Leute uns immer so angeschaut und damit kann man Geld verdienen.
Das braucht jemand.
Ja, genau. Und wir waren einfach stur genug, dass wir gesagt haben, ja, vielleicht jetzt noch nicht so viel, aber wir sind überzeugt, das wird. Ja.
Aber so ist es, gell? Man muss am Anfang eben, ist einfach wirklich dieser Wille und dieser Schmerz.
Ja.
Ich meine, das war ja bei uns auch nicht anders, als wir angefangen haben überhaupt mit dem Thema Data Science Beratung.
Ja.
Ich hatte halt das Glück, dass wir durch BMW eben so einen erste Kundenthemen hatten, wo wir gemerkt haben, das funktioniert. Ne? Aber das war natürlich auch sehr spitz. Und das waren natürlich immer diese ersten Gründungsjahre. Ja, wie siehst du das jetzt so? Also ohne natürlich, dass wir beide die Details kennen würden, aber wenn man das so ein bisschen vergleicht, weil bei OpenAI, Sam Altman, das ist jetzt ja gerade passiert, ja, wenn das veröffentlicht wird, dann ist es schon wieder ein paar Wochen her, dann wer weiß, was dann wieder passiert ist, aber so dieses Hin und Her und ja schon auch ein bisschen so dieser, ich sag mal, Machtkampf oder zumindest, wie man es von außen wahrnimmt, zwischen ja, OpenAI heißt ja für alle, war ja die Idee, ne, Open Source versus, ja, aber die 10 Milliarden von Microsoft haben wir trotzdem gern genommen und die brauchen wir ja auch, um es weiterzuentwickeln. Ja, wie passt das zusammen?
Also, ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz, ganz schwer zu beantwortende Frage ist. Ich verstehe den Konflikt sehr, sehr gut. Also, wenn das wirklich der Konflikt ist, was man auch nicht weiß, ja. Weil, also, jetzt ganz, und jetzt hat das jetzt auch nochmal mit USA zu tun und wir sind in Europa und das ist jetzt mal ganz anders gesellschaftlich auch organisiert. Aber wenn man das auch für unsere kleine Nussschale, wo wir unterwegs sind, sich anschaut, hatten wir ja auch dieses Thema. Bleiben wir einfach so was Nettes, Gemeinnütziges und sind dann quasi immer davon abhängig, ob wir irgendwo einen Spender finden, der das jetzt gerade nett findet, was wir machen, oder politisch, ob wir jetzt gerade wieder irgendwo eine Förderung kriegen für irgendein Ding, was wir halt dann vereinfachen. Ja? Und was dann bedeutet hätte, dass man nie nachhaltig wird, sondern immer davon abhängig ist, irgendwo jemanden zu finden, der das halt dafür spendet und selber das quasi mehr oder weniger Charity hergibt. Ja? Und wir haben dann für uns den Weg gewählt, dass sie gesagt haben, nein, wir glauben, es ist besser für uns, wir setzen es als Business auf und wir entwickeln einen Markt und machen klar, das ist ein Produkt, das hat einen Nutzen und da gibt es dann jemanden, der für diesen Nutzen auch bezahlen kann. Und das ist der Kunde und nicht irgendwie ein Spender oder sonst irgendwer. Und wir versuchen das als Business aufzusetzen. Erstens, weil wir meinten, dass wir nur dann wirklich das machen, was gebraucht wird, mhm, und nicht das, was wir halt nett finden. Und dass wir nur dann uns eine Basis aufbauen können, wo wir tatsächlich das Produkt und die Produkterstellung finanzieren können. Also wir, so gesehen, sehen wir den Weg der Kommerzialisierung gegangen, aber wir haben natürlich das Glück, dass nicht Microsoft im Moment hinter uns steht und peitscht, sondern wir hatten halt das Glück, dass wir in Kundenbeziehungen mit quasi normalen Kunden, mhm, und auch unsere Investoren sind Impact-Investoren, mhm, dass wir einfach Leute hinter uns haben, die sagen, wir wollen Kommerzialisierung, wir wollen Business, weil das ist nachhaltig, aber der Fokus bleibt beim Impact.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, das und ist halt das immer dieser schmale Grat. Ne? Genau. Aber ich glaube, das ist ja auch eigentlich das Schöne in Europa, für was wir ja stehen wollen und das ja auch oft tun für die, ja, soziale Marktwirtschaft. Ne? Und ich sage auch immer, also am Ende kann und auch muss das auch zusammenkommen. Ja. Weil sonst ist es, wie heißt das in Deutschland, gibt es den Begriff der Liebhaberei.
Ja, ja? Genau.
Wenn du dauernd irgendwie was von der Steuer absetzt, ja, und nie Umsatz machst, dann, ja, ist es auch,
Liebhaberei. Genau.
Ist es auch verboten.
Ja. Ja?
Also ich glaube, das ist auch vielen jungen Leuten manchmal gar nicht so bewusst.
Ja.
Ne? Und ich finde halt auch, ich meine, man selber als Gründer, man kommt ja auch in andere Lebensphasen. Ne? Also klar, wenn man alleine ist und eh irgendwie wenig Schlaf braucht oder so und sonst nur Mist baut, ja, dann kann man sowas machen.
Ja.
Aber wenn man irgendwann Familie hat, ne, Kinder hat oder auch eben Mitarbeiter, die halt nicht bereit sind, dieses Risiko jeden Tag einzugehen.
Auch nicht können.
Ja, und sagen, sorry, macht mich fertig, wenn, ja, wenn wir nicht wissen, ob nächstes Jahr wieder, ja, einer kommt, der spendet. Und
genau,
ich muss mir was anderes suchen.
Ja.
Oder war das auch ein Thema? Also auch die Verantwortung dann
die
zu haben?
Die Verantwortung für die MitarbeiterInnen, ja, genau. Ganz klar, ja. Weil du wächst dann und hast diese Verantwortung. Aber auch, also letztlich schon auch die Verantwortung für dieses Thema an sich. Ja. Man sagt dann, wenn wir das nicht hinkriegen, dann kommen wir nicht dorthin, wo wir jetzt sind. Ja, dann braucht man nicht über Daten zu reden, weil dann hätten wir vielleicht ein Drittel dieser Daten.
Hm, ja. Stimmt. Ja.
Und wir brauchen auch nicht über KI-Entwicklung zu reden, weil das ist auch Fakt. Wir haben uns das ja nur zu einem geringen Teil selbst finanzieren können, ja, ja, weil das, du weißt es selber, was das kostet. Ja.
Vor allem damals noch.
Ja, ja, jetzt, genau. Ja. Auch damals, auch jetzt noch. Und wenn du wirklich Technologieförderungen brauchst, mhm, und möchtest, dann will natürlich auch die Europäische Union sehen, dass das einen Sinn macht,
ja, ja,
und dass das nicht wie eine Spende behandelt,
ja,
wird.
Ja.
Also insofern meine ich, dass wir vielleicht in Europa auch diesen Vorteil haben, dass wir nicht das Impact und Business nicht so solche Gegensatzpaare sein müssen,
ja,
ne, sondern dass man es auch verbinden kann und dass das so verstanden wird, ja.
Sehr schön.
Ja.
Also und für dich ist Europa dann auch deine Homebase nach wie vor?
Naja,
oder wie?
Im Moment schon noch, aber ich habe das jetzt gerade so, ich merke gerade so den Unterschied, weil wir uns gerade auf die USA vorbereiten.
Ja.
Ja? Weil wir eben, also wir haben, also das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre halt mal so geschaut, wie kann der USA-Markt funktionieren, Marktstudien gemacht, erste Trips in die USA, versucht zu verstehen, wie tickt das. Hatten jetzt gerade mit einem US-Impact-Fonds ein Meeting, die eben gesagt haben, ja, wir brauchen euch, das gibt's nicht bei uns und eben cool. Sind eben von der EU jetzt selected, dass wir in Las Vegas bei der großen CES,
wow,
präsentieren.
Das ist richtig. Wie viele präsentieren da von der EU?
15.
Wow.
15 dürfen.
Und ist ja nicht nur KI, ne? Das ist ja
das
Entertainment, also alles was,
genau,
was mit
Consumer Electronics Show, ja, die größte, die es gibt.
Genau.
Und jetzt sind wir halt sehr gefordert, uns da vorzubereiten und wo es halt auch um viele Fragen geht, aber da merke ich eben, okay, Europa ist tatsächlich sehr, sehr anders, ja, und auch ob du jetzt Österreicherin bist, Deutsche oder Französin, ist für die USA völlig wurscht, ja.
Ja.
Also so, die Größenordnungen werden andere und auch, dass die Kultur einfach eine völlig andere ist, ja. Aber es gibt Dinge, die sind gleich, also beispielsweise ist in beiden Kontinenten oder in beiden Gesellschaften ein sehr, sehr starkes rechtliches, also rechtliches, sag ich, Reglement eben, mhm, für Barrierefreiheit. Und,
mhm,
das wird jetzt auch immer stärker. Und man merkt eben auch, dass Barrierefreiheit etwas ist, was ja dann nicht nur den behinderten Menschen hilft, sondern für die alle cool ist. Beispielsweise kommt eben jetzt das neue Barrierefreiheitsgesetz. Bei uns in Österreich heißt es Barrierefreiheitsgesetz, bei euch Barrierefreiheitsstärkungsgesetz.
Mhm. Ja, man wollte einfach noch ein bisschen länger das Wort noch machen.
Genau, ja. Die Deutschen, also das ist nett, die Deutschen sind dann immer so genau. Ja, also ja, wir nicht in Österreich, wir sind ein bisschen...
Ich liebe ja Österreich für diesen Hausverstand. Ja, das ist ja mein Lieblingswort, das kann man ja nicht übersetzen ins Deutsche, also ins Deutsch-Deutsche. Ja. Ja. Einfach dieser angemessene Pragmatismus mit gesundem Menschenverstand gepaart, würde ich es mal umschreiben, und das liebe ich ja. Ja. Also,
Wobei manchmal sind wir halt auch ein bisschen zu wurschtig. Aber wurscht,
dieses... Das wollen wir jetzt nicht, das gibt es mal in einer Extra-Folge. Ja.
Dieses Gesetz fordert eben jetzt auch zum Beispiel Banken, alle, also in der ganzen EU, müssen Banken ab 2025 barrierefrei und verständlich kommunizieren. Ja, weil das aus Barrierefreiheitsgründen verlangt wird, was aber natürlich dann auch du und ich sehr genießen werden, wenn Bankprodukte, Kreditverträge etc. wirklich auf einer B1-Niveau angeboten werden.
Vor allem, also was mir da jetzt schon passiert ist ein paar Mal, dass sie das dann selber nicht verstehen. Ja. Also ich habe echt tolle Bankberater, aber manchmal, weil ich kann es dann auch mal drauf anlegen und setze mich dann Wochenende irgendwie hin. Und dann war es jetzt wirklich so, dass dann bei einer Bank wirklich dann auch auf die falschen Konten überwiesen wurde im Kreditvertrag, weil die es dann selber nicht mehr gerafft haben. Oder dann überholen die sich links. Dann geht irgendwie eine automatische E-Mail raus, die aus der Zentrale kommt mit der Unterschrift vom Berater. Ne? Also das ist dann so... Und ich merke es, wie gesagt, immer am eigenen Leib auch selber. Ja. Wir haben es gerade auch gehabt zum Thema unsere Prozesse. Nicht mehr alte halten sich immer an alle Prozesse, die wir uns mal so ausgedacht haben, die früher total Sinn gemacht haben. Aber habe ich dazu zum Thema Komplexität und Skalierung, ne? Also ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht ein Faktor. Wer hat es gesagt? Complexity is the enemy of scale oder so. Ne? Genau. Also gerade wenn man mit der Geschwindigkeit ja fast schon Schritt halten möchte oder selber noch schneller sein möchte, dann hindert es einfach, oder? Absolut. Auch wenn alle todesschlau sind und super toll alle Literaturstudium haben, ja.
Genau, also komplexe Prozesse sind sowieso tot, ja, weil es ist tatsächlich, komplexe Prozesse kannst du auch dann nicht mehr einfach erklären, ja, weil, aber du kannst dann, wenn du sie vereinfachst, dann siehst du, upsala, das ist zu komplex, ja, das geht eigentlich so nicht. Dein Beispiel von der Bank, ja, merken wir immer wieder mit unseren Kunden, dass sie dann merken, sie dann sagen, eigentlich, warum machen wir das so?
Wenn sie es selber mal verstanden haben. Oh Mann, das ist echt cool. Ja, wo, das heißt, USA ist jetzt next, oder?
Ja, ist next.
Spannend.
Also ist next wirklich im Sinne von, also von den Sprachen her gibt es jetzt das Tool für Deutsch und Englisch, das läuft schon. Mhm. Spanisch wird an erstes Quartal 2024 sein, also spanische Partner sind schon da. Und dann kommen Italienisch und Französisch, ja, und dann schauen wir weiter. Einige unserer Kunden sind international aufgestellt und challengen uns jetzt so für die osteuropäischen Sprachen. Da müssen wir einfach, das machen wir, wenn die Kunden das wollen, weil das sind eben dann schon kleinere Märkte, jetzt einfach auch von der Sprache her. Aber da sind wir absolut im Vorteil, also weil wir eben auch Daten haben. Also selbst wenn man diese Daten automatisiert in die andere Sprache bringt, sind es trotzdem immer noch relevante Daten zum Thema Vereinfachung.
Gell? Weil das wollte ich jetzt fragen, ob man nicht dann das mit den bestehenden Sprachmodellen irgendwie koppeln kann. Also das wäre mal interessant, das wüsste ich gar nicht. Da habe ich zu wenig Ahnung von Linguistik, aber ob dann quasi wenn man sozusagen das vereinfachte Wort übersetzt, ob das dann auch das adäquat einfache Wort ist.
Ja, also
ist
eben
in einer anderen Sprache,
nicht unbedingt, nicht zwangsläufig. Deshalb, also unser System hat dann eben immer dieses regelbasierte Fallback, das brauchst du für jede Sprache.
Okay.
Weil eben auch die Large Language Models, mit denen du übersetzt, sind sehr gefährdet, dass sie dann wieder sozusagen mehr Komplexität reinbringen.
Oder halluzinieren.
Alles Mögliche. Aber also jetzt für Deutsch-Englisch, da haben wir das schon sehr, sehr gut lösen können. Und das ist jetzt natürlich cool. Du kannst auch einen komplexen englischen Text vereinfachen und den vereinfachten in eine vereinfachte Deutsche im Tool gleich direkt übersetzen. Und hast damit jetzt zum Beispiel schon wenn du eine sehr diverse Mitarbeiterschaft hast, zwei wesentliche Sprachen in unserem Raum angeboten. Ja?
Ja, klar.
Englisch und Deutsch. Und es ist dann viel leichter, eben auch eine einfache englische Version in ein einfaches Türkisch zu bringen. Ja?
Und wie ist das, weil ein Trend bei den Sprachmodellen ist ja aktuell auch, dass man eher in so eine Fachsprache geht. Mhm. Ne? Sei es jetzt für, keine Ahnung, Ingenieurs, was ich, Technik oder Architekten, mhm. Begrifflichkeiten. Mhm. Ist das was, wo ihr, weil das wäre natürlich auch super spannend. Ne?
Das können wir, und da ist es ja tatsächlich so, dass das gar nicht viel Datentraining braucht für mhm. so kleine spezifische Einheiten. Eben Bankendomain ist eine, mit der wir uns im Moment sehr beschäftigen, und mhm. das ist gar nicht so, ehrlich gesagt, gar nicht so aufwendig, wie wir dachten. Manchmal mhm. ist es ja wirklich so, dass wir uns dann freuen, wenn man sagt, ach, das geht ja leichter, als wir dachten. Manche anderen Dinge sind blöder.
Mhm. Ja. Hast du ein Beispiel, was habt ihr total unterschätzt gehabt oder so? Oder was war also so ein Fail vielleicht eben, auch mal?
Ja, das eine ist, wir hatten gedacht, dass die Übertragung unseres Know-hows, unserer Daten und all dessen in andere Sprachen schwieriger sein wird, als es ist. Aber wir kämpfen zum Beispiel immer noch damit, wie wir vom Design, also von der Usability, wirklich die gesamten Funktionen des Tools vollständig barrierefrei machen können. Mhm. Also so, dass es wirklich vollständig screenreaderfähig ist, Audio, alles hat, da kämpfen wir, ja, weil mhm. es einfach jetzt auf einem, also auch auf den unterschiedlichen Endgeräten nicht so einfach ist. Mhm. Also das ist viel schwieriger als gedacht.
Ja, das sehen wir auch. Also wir gehen ja als Firma auch noch immer mehr jetzt auch Richtung Softwareentwicklung eigentlich.
Genau.
Weil ne, das ist schön, wenn du die beste Gore-Tex-Membran hast, aber die Leute wollen halt Jacken anziehen.
So ist
ne?
es, genau. Und das ist der Punkt. Ja, eigentlich, damit das wirklich für die Menschen einen Nutzen hat, geht es dann darum, wie ist denn dann die Software im Endeffekt designt, wie ist die aufgebaut, wie niederschwellig ist sie nutzbar für alle möglichen Arten von User. Und wie sicher ist sie, all diese Dinge. Ja, das ist eigentlich das, wo viel Hirnschmalz reingeht. Ja.
Super spannend. Mhm. Ja, was glaubst du, so wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, mhm. ja, mit dem DeLorean über die, wenn der Blitz einschlägt und wir lassen die brennende Spur hinter uns. Was glaubst du, wird das noch hingehen? Weil das exponentielle Wachstum gerade in dem Bereich ist ja, ich meine, du hast es seit 20 Jahren, erlebst du es, ja, das hat ja selbst unsere Experten vielleicht so ein bisschen geschockt, ja, du nickst oder nochmal wieder angezündet, also ich erlebe auch gerade so ein bisschen den zweiten Frühling, ja, wir mhm. machen jetzt auch für GenAI, machen wir wieder Ideation-Workshops, ja. Und es ist wieder neue Gedanken und
war ja zwischendurch schon tot, die KI eigentlich, ne? Es gab ja eine Phase, da hieß es, KI ist tot, Blockchain ist das Neueste.
Ja, und das gab es auch, ja,
also
genau.
Das war ja sehr spannend. Also was denke ich? Ich war gerade gestern auch auf einer Veranstaltung, wo es so um das Thema ging, wie geht das weiter, ja? Und also ich bin mir noch nicht sicher, weil ja tatsächlich der Punkt, du hast es vorher gesagt, also mit der Membran und der Jacke, ja? Mhm. Also was dann tatsächlich für die Menschen als sinnvolle Anwendung rauskommen wird, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ja, weil ich denke, da braucht es wirklich sehr, sehr viele Expertinnen und Experten, die sehr impactgetrieben sind. Es muss ja nicht nur ein Social Impact sein. Also es geht einfach wirklich darum, was hat es für einen Nutzen. Mm. Im Moment ist ganz viel Herumspielen, ist ja, ganz ja. viel eigentlich Waste of Ressourcen. Ja. Also mm. ich kriege schon immer echt Stirnrunzeln bei jeder nächsten Katze, die über Midjourney irgendwie produziert worden ist, und einfach denke, warum bitte? Ja, aber gut. Also das ist einfach Waste, ja. Und also wie viel dann jetzt wirklich Gutes auf die Erde kommt, frage ich mich, hoffe. Und also ich denke auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass es letztlich die Fachlichkeit und Leute mit Know-how immer noch braucht, ganz dringend braucht, ja, weil KI nur von Menschen lernt und dass sozusagen die Entscheidungsverantwortung immer bei uns bleibt, ja, und dass das einfach auch heißt, so alle diese Heilserwartungen im Sinne von, die KI wird es dann schon für uns richten,
ja, oder
in die andere Richtung, sie wird uns zerstören, das hängt einfach viel davon ab, wie wir damit umgehen. Ja. Und ich denke, da bin ich im Moment, also ich fürchte mich ein bisschen davor, dass die Menschheit das nicht versteht, ja, dass es eigentlich darum geht, uns als Menschen in unserer Fachlichkeit zu stärken und dass wir da einfach überhaupt nicht faul sein dürfen. Ne? Und
ja, ja. Es ist halt, aber ich meine, da hast du ja auch gekämpft, ne, im Austrian
AI-Umfeld,
so wie wir auch.
Ja.
Und wir auch gemeinsam, dass wir diese Regulierung irgendwie einigermaßen gerückt bekommen. Und hat sich ja wirklich ein bisschen was getan.
Ja.
Also da hatte ich jetzt, ich persönlich auch gar nicht mehr so mit gerechnet.
Ja.
Aber also gerade auch jetzt die Investments, jetzt haben wir auch tolle Firmen, generell auch aus wie deine Firma, aber auch ein Aleph Alpha oder Dionic und so weiter. Oder auch Merantix aus Berlin, die raisen jetzt nochmal. Und vielleicht hat deines Erachtens jetzt die Politik, vor allen Dingen ne, in unserer Länder so ein bisschen gemerkt, hoppla, das alles so wegregulieren blind ohne Anwendungsbezug ist vielleicht doch nicht so schlau.
Genau.
Das ist jetzt nochmal so ein letztes Aufbäumen oder wie siehst du das?
Also ich hätte die Hoffnung, dass Politik das versteht. Also vom Regulieren, glaube ich, im Moment geht es in eine Richtung, die stimmt.
Ja.
Ja. Was ich glaube, was wir noch mehr müssen, ist, dass wir uns nicht nur darauf konzentrieren, was verbieten wir, sondern uns auch wirklich darauf konzentrieren, was stärken wir.
Ja, danke. Wir haben immer dieses Weg von und Angst vor.
Ja.
Aber ich glaube auch, weil es uns eigentlich ja auch gut geht. Also jedem geht es so Mittelgrad vielleicht, noch mit den schlimmen Dingen, die in Europa passieren.
Ja.
Aber es ist immer noch nicht so wirklich, man hat immer, eigentlich möchte man den Status quo gerne bewahren, wo man eigentlich weiß, es kann eigentlich nicht klappen. Ja? Also viele Klimaziele oder wie auch immer, wenn wir die Produktivität nicht erhöhen. Ne? Und wir haben aber auch nicht ausreichend Leute, wir haben auch nicht das Schulsystem. Oder es kann eigentlich nur ein technologischer Fortschritt sein, der es richtet für uns mit den Ambitionen, die wir haben sozusagen. Ne? Also, aber was mir auch fehlt, immer wieder, das hatten wir, glaube ich, auch kurz, was ist eigentlich so diese europäische Vision? Ne?
Mhm.
Also ist klar, was wir nicht wollen, Haken, haben wir jetzt lang genug drüber geredet, aber was ist es denn dann?
Genau.
Ja,
genau.
Gibt es mal ein Positionspapier zu, hey, schau mal, so wäre die Zukunft doch toll oder wenn das funktionieren würde, wäre doch super.
Genau.
Und ich finde schon, dass das in den jeweiligen, also auch in den Fördercalls, da diskutieren wir schon solche Themen. Ja, Bayerisches Staatsministerium kürzlich wieder den nächsten Fördercall vorbereitet, auch beim Horizon.
Ja.
Aber es fehlt so eine übergreifende Strategie. Und die Ausrede ist immer, ja, aber wir haben ja Föderalismus ne, und wir können ja nicht, aber deshalb können wir auch nicht irgendwo mal 10 Milliarden investieren, ne, weil jeder muss seinen Teil kriegen und jeder hat ja überhaupt.
Genau.
Wie siehst du das?
Also das ist ja ein Punkt, den hast du in Linz auch angesprochen, fand ich eben wirklich sehr, sehr cool, weil ich denke einfach auch, das ist so ein großes Ding, wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir kooperieren.
Ja.
Also ich habe immer mein Businessleben lang auf Kooperation gebaut, ja, also für Skalierung oder auch für Entwicklung, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es sozusagen nicht den einen gibt, der alles weiß und alles kann und dass es einfach das braucht. Aber ich würde rückblickend sagen, dass auch ich viel zu wenig kooperiert habe. Also dass wir eigentlich eben, wir müssen viel mehr kooperieren, wenn wir da nicht sozusagen wirklich verhungern. Ja? Also ich hab echt Sorge, dass einfach so gute Initiativen verhungern, weil es keine Stärkung für sie gibt und weil es auch kein Umfeld gibt, wo sie einfach die richtigen Partner finden, um gemeinsam was zu machen.
In dieser
föderalistischen Denke. Ja? Wenn da halt mit der Gießkanne drüber gegossen wird, dann
ist halt das eher Mittelmaß.
Ja, genau.
Ja, klar. Auf der anderen Seite, wer entscheidet, wer jetzt genau darf, wer nicht? Das ist sicherlich auch wieder ein Thema, was dann in Amerika einfach der Markt entscheidet.
Ja.
Und in China oder im Sozialistischen halt der Staat, der Chef. Aber ich denke auch, und ich meine, das passiert ja auch. Ne? Also ich glaube auch, ich hatte letztens auch wieder eine Diskussion, weil ich so ein, zwei Sachen erlebt hatte, auch in einem größeren Förderprojekt, wo ich mir dachte, so, das ist doch jetzt nicht schlau. Also, ne, das kann man einmal machen, aber also mit dir redet doch jetzt keiner mehr.
Ja.
Nach einmal so eine Aktion.
Ja.
Aber ich glaube, früher war auch so gerade so diese, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber so diese maskuline Führungskraft und sich durchsetzen und dieses Alpha-Tier-Dasein, ne, so, und da steckt halt, glaube ich, viele aus da drin und wurde dann eher so als Chapeau, ich wurde geschlagen betrachtet, aber das gerade bei unserem Thema ist es ja auch kein Nullsummspiel. Ne?
Genau.
Also, was wäre da so dein Shoutout oder deine, auch als weibliche Leaderin, was?
Also du hast es jetzt gerade so gesagt, also ich denke auch wirklich dieses dieses machohafte Verhalten, egal ob das jetzt Frauen oder Männer an den Tag legen, gibt es ja auch von Frauen. Es ist ja jetzt nicht, dass das an ein Geschlecht gebunden ist. Also das ist ja genau das, was dann einfach die Welt spitz und eng macht. Mhm. Ja? Also mit einem Macho kann man folgen, aber mit einem Macho kann man nicht kooperieren. Ja? Und das heißt einfach auch, der Macho begrenzt die Entwicklung. Ja?
Weil, auch die eigene, gell?
Ja, die eigene und die seiner Gefolgschaft. Ja? Weil letztlich, wenn da eben neben mir niemand sein darf, sondern alle hinter mir sein müssen, dann wird halt nicht mehr gehen als das, was ich fähig bin. Ja? Und das sehe ich halt immer wieder. Also Kooperation heißt, über meine eigenen Fähigkeiten hinauswachsen, indem ich eben zulassen kann, dass andere, ob das Menschen sind oder Organisationen sind, etwas können, was ich nicht kann und mich in dem Punkt ihnen unterordne oder eben zuordne. Ja? Ich muss nicht immer vorne sein. Auch wenn ich CEO bin, muss ich nicht immer die sein, die alles weiß und alles kann, sondern ich habe einfach Leute, die sind viel besser in bestimmten Dingen und dann sind bitte die in dem Moment die, denen ich zuhöre und denen wir zuhören.
Und das ist für mich guy in room, or person in room, leave the room. Ja,
ja, genau. Und das macht, das heißt für mich Kooperation. Ja? Und nicht, weil alles andere ist, ich will immer trotzdem der Chef bleiben. Das ist nicht Kooperation. Ja? Und dann wird nichts.
Auf der anderen Seite, klar, man muss sich natürlich auch als Gründer durchsetzen. Ne? Man hat schlechte Chancen, wenn man anfängt, aber die Balance.
Ja, natürlich muss ich verantworten, was ich als CEO zu verantworten habe. Ich muss auch verantworten, wem ich jetzt zuhöre. Ja? Mhm. Also auch das, wem ich diese Rolle auch gebe. Ja? Das ist meine Verantwortung. Aber ich meine eben, Menschen schränken die Entwicklungsmöglichkeiten so ein, wenn sie in dieser Macho-Haltung bleiben, das ist eigentlich der schlimmste Nachteil daran. Ja. Abgesehen davon, dass es nicht sympathisch ist.
Ja, ja, genau, und es auch selber keinen Spaß macht.
Nein,
also glaube ich.
Oder?
Also wer von denen ist denn so richtig happy? Ja?
Also so diese Lonely Hero-Geschichten, oh, ja, also das ist wirklich, ja.
Also hast du noch, also ich fand es jetzt wirklich, die Stunde ist verflogen. Wir haben, glaube ich, schon fast eine Stunde rum.
Passt gut.
Super, super cool und wirklich Hut ab, was du da Tolles geleistet hast und auch weiter leistest.
Eigentlich
und
alle. Mein Team.
Dein Team, genau. Ja, was ihr da zusammen auf die Beine gestellt habt, auch die ganzen Partner. Und das ist ja das beste Beispiel fürs Thema Kooperation, ne, in so ein Franchise-Modell zu gehen. Da muss man ja auch was geben, um was zurückzubekommen.
Genau.
Ne? Erstmal auf jeden Fall.
Weil die müssen alle nicht. Ja? Wenn die das Gefühl haben, die Kooperation stimmt nicht oder ich kriege nicht das, was ich brauche, dann können die einfach sagen, sorry, ich bin da nicht mehr Teil dieses Netzwerks.
Ja. Ja?
Und davon lebt aber ein Netzwerk, das jeder da gerne sein möchte. Ja.
Ja. Sehr schön. Dann alles Gute jetzt wirklich für die nächsten Schritte auch Richtung
dir.
USA.
Ja.
Ja. Donald Trump hat ja vorgemacht, wie gut einfache Sprache da auch ankommt. Ja, nein, du darfst das rausschneiden, den Schmarrn. Also, vielen lieben Dank. Es war richtig, richtig cool. Und wie kann man dich kontaktieren? LinkedIn oder?
Auf LinkedIn bin ich sofort zu finden, genau. Ich kann auch noch einen Link in den Abspann legen.
Ja,
und auch auf www.capito.eu findet man mich auch.
Super. Auch für dich, wie gesagt, hier als kleine Erinnerung an unsere Podcast-Aufnahme der DeLorean. Ja, wenn du mal wieder sehen willst, wie sich KI entwickelt, dann einfach einsteigen.
Einfach einsteigen.
Genau, warten auf den Blitz oder ein bisschen Müll hinten rein.
Voll
vielen
cool.
Dank.
Dankeschön. Danke, Alexander.
Danke, Walburga. Super.
Tschüss.
Ciao.